Hallo und herzlich willkommen zu Allgemeinmedizin konkret. Spannende Fälle aus der Sprechstunde. Heute mit Michael Völkner und Stefan Bösner.
Hallo Michael.
Grüß dich Stefan. Ich habe dir einen Fall mitgebracht. Und zwar eine Mitte 60-jährige Patientin. Die kennst du so vor der Konsultation, die ich jetzt beschreibe, ungefähr so ein Jahr davor, frisch hergezogen, zusammen mit dem Ehemann. Die versorgen sich gegenseitig selber. Du weißt, der Mann hat so eine beginnende Demenz, aber die schaffen das irgendwie zusammen als Struktur zu kompensieren. Mhm. Sie ist so eine ganz handfeste ehemalige Lastwagenfahrerin, der du auch zutraust, dass die irgendwie einen Sattelschlepper durch die Gegend schafft und den ab und auflädt.
Wow.
Das den Lebtag gemacht, viel körperlich gearbeitet. Jetzt arbeitet sie selber noch in einem nicht mehr so körperlich anstrengenden Job in einem Lager. Aber das ist so das Rundumbild, was du von dieser Patientin weißt. Es gibt an Vorerkrankungen, ist mal aufgefallen, Nierenzysten, die hatte mal eine Gallenblasenentfernung. Das war es auch.
Mhm.
Und die kommt zu dir und gibt an, ja, es ist immer so ein bisschen schwindelig gewesen. Das war ein Thema über 2, 3 Konsultationen. Damals war die Lagerungsprobe relativ eindeutig auslösbar.
Okay.
Nach rechts, ich kürze das hier ein bisschen ab.
Also paroxysmaler Lagerungsschwindel hat auch auf Übungen angesprochen dann.
Jein.
Ja,
also
okay. Die
Lagerungsprobe war ziemlich eindeutig und sie sagte, der Schwindel ist auch abhängig von bestimmten Lagen des Kopfes. Hat sich dann nochmal gemeldet, weil eben die Lagerungsproben das Epley-Manöver nicht wirklich angeschlagen hat. Und du hast auch glaubhaft, nehme ich dir ab, die hat das mehrfach am Tag gemacht und die hat das geübt. Und der Schwindel war ziemlich abhängig. Also sie hat gesagt, immer wenn sie sich so legt, fällt es an zu drehen.
Mhm.
Der Rest der neurologischen Untersuchung war ziemlich unauffällig. Letztendlich waren wir so verblieben, dass ich die nochmal mit Hinblick auf eine kardiologische Idee vorstellen wollte, eine Rhythmusstörung vorstellen wollte.
Weil es auch ein kurzfristiger Sekundenschwindel eher
genau,
war, oder?
Genau. Und weil sie eben klar hatte, wenn sie den Kopf überstreckt, dass sie dann Schwindel hatte, wollte ich einmal einen Schall von der Karotis haben. Wie viel Evidenz da drin steht, weiß ich nicht. Das war eher was
mit
mich...
Welchen Gedanken dahinter?
Ich hatte tatsächlich mal eine Patientin, an die erinnerte mich das, die hatte eine hochgradige Karotisstenose auf beiden Seiten. Und immer wenn die den Kopf in eine gewisse Lage gehalten hat, wurde
dann
der schwindelig.
Wurde das relevant oder wie?
Genau. Und wenn die den Kopf wieder anders gehalten hat, war es wieder in Ordnung.
Na gut, ich hatte jetzt gedacht, du denkst an sowas wie ein Subclavian-Steel-Syndrom oder so, da musst du aber dann andere Sachen schalten.
Genau.
Wobei, darf ich dazu noch eine Sache bemerken? Weil du ja jetzt schon über weitere Diagnostik redest, nur bei dem paroxysmalen Lagerungsschwindel sollten wir halt immer im Hinterkopf behalten, alle Tests, die wir propagieren und lernen, sind immer nur für den posterioren Bogengang.
Mhm.
Und der posteriore Bogengang macht zwar 9 von 10 Episoden aus, aber eben eine von 10 betrifft dann doch den anterioren oder lateralen Bogengang und für die braucht man Spezialtests und auch andere Lagerungsübungen und da habe ich für mich entschieden, das ist für mich in HNO-Hand, also das lerne ich einfach nicht mehr, weil ich muss so viel wissen, aber das nur noch mal so als K-Wert, wenn das auch manchmal unseren Zuhörern anders geht, rein theoretisch sollte jeder 10. ihrer paroxysmalen Lagerungsschwindelpatienten sollte vielleicht auf die Übungen gar nicht ansprechen.
Okay,
richtig.
Ja.
Wobei man da wiederum einschränkend sagen müsste, die müssten dann auch eher atypische Tests gehabt haben. Wenn natürlich jemand auf den Dix-Hallpike-Test eindeutig reagiert, ist es wieder anderem argumentiert, auch relativ sicher der posteriore Bogengang, weil für den testet man ja. Also da tut sich so ein bisschen die Katze in den Schwanz beißen, aber ich wollte es nur noch mal anmerken an der Stelle.
Und ich merke das jetzt auch erst in der Aufarbeitung, so ist das ja manchmal, wenn wir was für einen Podcast mitbringen, das war irgendwie eigentlich offen geblieben, dieser
offen
Punkt.
Offen geblieben, okay.
Und das war jetzt eigentlich nur die Vorrede, weil dann
jetzt kommt die Hauptrede.
Dann wurden wir überfahren.
Okay.
Das verlief dann so im Sande.
Ja.
Ich hatte die überwiesen zum Internisten. Es kam nichts, Patientin kam nichts, ich habe nichts mehr gehört, aus den Augen, aus dem Sinn, fertig. Und dann ein gutes bisschen mehr als ein halbes Jahr später meldet sich der Ehemann bei mir, der ist bei uns regelmäßig im DMP. Den habe ich gesehen und habe dann auch gefragt, wie es der Frau geht. Und dann sagte er, seine Frau sei im Moment irgendwie, er fürchtet, die würde mir das gar nicht alles erzählen, weil sie in dieser Beziehung, in diesem Konstrukt ja immer die Starke ist von beiden, die im Prinzip für sie beide mitdenkt, weil er ja so ein bisschen kognitiv abbaut.
Ich wollte gerade sagen, weil du hast ja gesagt, der hat eine beginnende Demenz, aber du kannst doch normal mit
ihm reden. Ja, man kann mit dem ganz normal reden.
Einschränkungen.
Nee, nee, der ist, der ist jetzt nicht schwer dement, sondern man merkt einfach, der wird so ein bisschen schusselig, aber nicht, nicht schlimm. Und er sagt, was ihn stört, ist, dass sie Zitteranfälle kriegt. Dass sie nachts ganz stark zittert im Schlaf, manchmal auch tagsüber, und auch das Laufen sei extrem schlecht geworden.
Na gut, da denkt man natürlich gleich an eine neurologische Systemerkrankung, für die halt Schwindel der erste Vorbote ist. Es wäre sowohl für den, sagen wir mal, multiple Sklerose kann alles machen an, an neurologischen Symptomen. Das ist immer so mein Favorite dann für eine Erklärung. Theoretisch sogar auch Morbus Parkinson mit dem Schwindel. Also die beiden Sachen wären jetzt, ich bin da zwar ein bisschen reingekrätscht, aber das sind so die beiden Sachen, an die ich gleich jetzt denken würde. Und man würde das dann eben von eher einer otogenen Ätiologie jetzt eher auf eine neurologische Ätiologie jetzt hieven und da weiter abklären.
Letztendlich war das ja jetzt so eine Behandlung über Bande. Also der Mann hat mir das berichtet und ich habe dann ihm wärmstens empfohlen, sie soll doch mal vorbeikommen, bitte. Er soll sie mal mitbringen und wir gucken uns das mal in Ruhe an. Und dann kommt sie und ich schreibe mir oft O-Ton meiner Patienten auf.
Mach ich irgendwie auch ist das gerne, für mich so einen Strichen. Erzähl mal den O-Ton.
Und der O-Ton ist, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und dann kamen 10 verschiedene Geschichten.
Ja.
Blutdruck war sonst immer niedrig, jetzt ist er hoch. Sie hat sekundenanhaltend massiven Kopfschmerz und auch wieder O-Ton, wie wenn eine Bombe im Kopf explodiert. Wenn sie sich zurücklehnt, ist das wieder weg. Sie hat Schwindelgefühle mit Flimmern, Gefühl wie Schnee vor dem Auge, wie so ein Fernseher, der Testbild sendet quasi. Sie hat beim Laufen Gleichgewichtsprobleme, sie schwankt, sie sorgt, dass sie hinfällt, 20 Meter und dann ist Schluss. Sie muss sich festhalten, hangelt sich zu Hause an den Möbeln entlang, spazieren gehen, ist schon lange nicht mehr drin. Hat immer gedacht, ey, das wird schon, aber wurde nicht. Sie hat ein Ameisenlaufen in den Händen und Füßen. Sie schläft schlecht, sie merkt selber, dass die Beine zucken. Ihr fallen Dinge urplötzlich auf einmal aus der Hand. Sie steht stresslich sehr am Limit, weil sie das merkt mit dem Laufen und die Beziehung ist sonst sehr harmonisch zwischen den beiden, aber sie denkt natürlich mit, was passiert eigentlich, wenn ich nicht mehr kann, was sie auch belastet. Gut. So, jetzt haben wir einen Haufen Symptome auf einmal hingelegt.
Die schreien nach einer sorgfältigen neurologischen Untersuchung und gleichzeitig aber auch psychiatrischen Einschätzung. Nochmal, das würde ich anhand gehen lassen, ne? Und ich meine, ich werde es jetzt nicht im Einzelnen auflisten, aber jetzt, sagen wir mal, von der neurologischen Untersuchung, so von den großen Kategorien, ist natürlich wirklich ein kompletter Sensibilitätsstatus, Muskelstatus, Reflexstatus. Ich würde solche Sachen machen wie Diadochokinese, Finger-Nase-Versuch, den Romberg-Versuch, also alles, was mit Propriozeption zu tun hat, was das Kleinhirn in seiner Funktion testet. Ich würde einen Gangversuch machen. Mich würde es vor allem interessieren, wie sie läuft und wie schnell sie eine Kehrtwende an der Tür schafft. Das ist ja so ein gutes Screening-Untersuchung für Parkinson auch, ne, wenn das nur Kleinschritte geht, mir überhaupt generell den Gang angucken. Ich mache Tremor-Untersuchungen. Also ich will schauen, ist ein Ruhetremor da, ist eine Intentionstremor da, ein Haltetremor, da gibt es ja die verschiedenen Formen, die man eigentlich klinisch gut differenzieren kann.
Also du versuchst einmal alles, was du noch neurologisch weißt, an der Patientin auszutesten.
Ja, genau. Also was ich noch weiß, kann ich auch nochmal nachgucken. Also das ist jetzt wirklich eine Sorge. Ich meine, wir sehen ja auch immer, wenn wir Briefe von der Neuro bekommen, dann mal die klinische Untersuchung haben wir ja auch alle mal gelernt. Also das ist jetzt kein Zauberwerk, man muss es nur machen. Und dafür muss man sich dann Zeit nehmen. Wenn ich die Zeit nicht habe, muss ich sie nach Sprechstundenende nochmal einbestellen, ein paar Tage später. Also das ist jetzt nichts, wo man hetzen kann. Ja. Und das andere wäre aber, dass man dann trotzdem auch nochmal vorsichtig eruiert, psychiatrischer Seite, Fremd-Selbstwahrnehmung, wie ist das, irgendwie Halluzinationen, Stimmen hören, auditive Halluzinationen, generell auch schon auch nochmal wirklich auch Richtung Depressivität fragen, also da so generell auch nochmal so einen, sagen wir mal, psychiatrischen Grundschatz. Der muss jetzt nicht so differenziert sein hier wie der neurologisch. Das führt für mich natürlich, aber das andere würde ich begleitend denken.
Würdest du ich erkläre dir gleich den körperlichen Besuchungsunterfund. Würdest du irgendwas an Labor planen bei der Patientin?
Ja.
Was würdest du planen?
Naja, ein breites Labor auf jeden Fall halt mit Schilddrüsenwerten und die Entzündungswerte, Blutdifferenzial, Blutbild, Leberwerte. Ich meine, ich wüsste jetzt keine spezifischen Marker irgendwie für Parkinson oder Multiple Sklerose, das kenne ich nicht. Ich meine, das sind ja dann, wenn dann eher bei der MS Merker von der Lumbalpunktion, aber das Labor wäre, glaube ich, mehr so nochmal internistische Grunderkrankungen wie Elektrolytverschiebungen, Mangelzustände, die eventuell, wobei, wenn ich ehrlich bin, diese Bandbreite an Symptomen, die du geschildert hast, da kann ich mir keine wiederum Laborwerte vorstellen. Vitamin B12 auf jeden Fall mit dabei, ne, wegen den Sensibilitätsstörungen, funikuläre Myelose, ja, wäre eine Sache, die bestimmte neurologische Ausfälle machen kann. Also das wäre so die Idee.
Dann gucken wir doch mal.
Ja, ich bin jetzt sehr gespannt.
Das war ja mein Ziel der ganzen Geschichte.
Ja.
Klinische Untersuchung vor Labor. Klinische Untersuchung, da musstest du neurologisch gar nicht so versiert sein, weil die fiel dir eigentlich fast in die Arme. Also die hat ein deutlich schwankendes Gangbild, die hat so einen watschelnden Gang.
Ja.
Die hat, der Seiltänzergang, habe ich mir aufgeschrieben, war nicht mehr möglich, das ging gar nicht. Finger-Nase-Versuch langsam, aber möglich, ohne Tremor. Ich lasse dann, wenn ich schon neurologisch versuche, richtig zu machen, auch Ferse-Schienenbein machen. Das war möglich. Die hat keine Wurzeldehnungszeichen, da sieht man negativ. Die hat keinen Meningismus. Die hat eine Taubheit berichtet am lateralen Unterschenkel auf der rechten Seite und Kribbelparästhesien in beiden Händen.
Nochmal wie?
Kribbelparästhesien in beiden Händen.
Okay.
Und jetzt kommt das Labor. Das liefere ich dir danach.
Bin jetzt aufs Vitamin B12 echt gespannt, falls du das gemacht hast.
Das habe ich doch gemacht. Ja, das habe ich gemacht. Das war völlig unauffällig.
Okay.
Die hatte im CRP von 6,2, bei uns Referenzwert kleiner 5 Milligramm pro Deziliter. Ja, also so nichts Ganzes, nichts Halbes. Ja. Das DIF-Blutbild war unauffällig, aber die Eiweißelektrophorese ist auffällig. Und zwar die Gamma-Fraktion ist ein bisschen erhöht. Die ist bei 21%.
Monoklonal aber nicht.
Also war polyklonal.
Polyklonal, okay.
Polyklonal. Jetzt bin ich kein Hämatologe und denke dann, was mache ich? Dann wurde mir vorgeschlagen, mal die Leichtketten nachzumachen. Die Kappa-Leichtketten sind deutlich erhöht. Das ist so das, was das Labor mir hergibt. Und nun? Schön, du stehst also genauso da wie ich.
Ja, ich meine, da müsste ich dann auch nochmal, weil das ist, ich meine, ich weiß mit den Leichtketten, das passt ja jetzt nicht zum Plasmozytom. Ich meine, da hättest du einen monoklonalen Spike, da ist auch die Gamma-Fraktion zu wenig erhöht dafür. Diese polyklonalen Erhöhungen sind häufig. Also da, und wie weit jetzt da die Leichtketten zu werden, sage ich jetzt ganz ehrlich, weiß ich nicht, das müsste ich nachlesen. Ich würde jetzt aber mal so aus dem Bauch raus sagen, das ist für mich jetzt eher mal ein nicht so richtungsweisender Nebenbefund. Ich hatte eher gedacht, nochmal in der erweiterten Anamnese, auch bei diesen neurologischen Ausfällen, wobei das würde dann über den Vitamin-B-Mangel gehen. Das ist jetzt zwar auch mal wieder ein bisschen Stereotype, ich sage es trotzdem, Lastwagenfahrer hat gearbeitet, wie sieht es da mit Alkoholkonsum aus? Da würde ich einfach nochmal genauer fragen, weil natürlich, wenn man mal bei fortschreitendem Alkoholkonsum und begleitenden Erscheinungen, gerade in dem Vitamin-B-Mangelbereich, können sich eben auch neurologische Ausfälle bilden. Ich kenne das nur aus Lehrbüchern, ich habe das selber zumindest noch nie in so einer Ausprägung gesehen, die du eben geschildert hast. Also das würde nur bei mir noch den Gedanken triggern. Ansonsten stehen für mich trotzdem erstmal Erkrankungen wie MS drin. Also ich würde hier entweder Neurologen rasch einschalten oder selber eine Bildgebung initiieren. Das wäre jetzt für mich eine eindeutige Sache, da möglichst schnell ein CCT oder ein CMRT zu bekommen von der Patientin.
Ich habe das mit der Patientin auch hin und her diskutiert. Eben, ich bin über die Leichtketten natürlich gestolpert und musste danach gucken und überlegen, passt das zusammen oder nicht. Letztendlich ist das ein M-Guss, also eine monoklonale Gammopathie unklarer Signifikanz. Ja,
gut, aber
unklare Signifikanz, was machen wir draus?
Die haben wir häufig und die beobachtet man nur. Die M-Guss, die gehen in einer niedrigen Prozentzahl pro Jahr dann in ein Plasmozytom über, aber das muss man halt beobachten. Aber das hat keine Therapie, von daher, das hat nichts zu tun mit dem aktuellen Fall.
Und jetzt ist bei ihr der Fall, der vielleicht oder die muss ich vielleicht ein bisschen erklären, ich habe mich gegen eine ambulante Bildgebung entschieden und für eine stationäre.
Ja, das ist völlig okay.
Was den Hintergedanken auch hat, dass es bei uns ziemlich schwer ist, MRT von mehreren Stellen im gleichen Quartal zu kriegen.
Und sie hat ja so eine starke Klinik, dass das eine stationäre Einweisung auf jeden Fall rechtfertigt. Genau. Oft wollen das Patienten halt nicht, also das habe ich jetzt auch nicht so dezidiert gesagt, das würde ich natürlich als erstes anbieten in dem Fall.
Und das ist ja ein komplexer Fall, gerade wegen der häuslichen Situation, so dass ich auch gesagt habe, wir können die nicht akut einweisen. Sie hat sich ein paar Tage Zeit erbeten, weil der Ehemann ja irgendwie versorgt sein muss.
Genau.
Und letztendlich habe ich Kontakt aufgenommen mit einer neurologischen Klinik, die sie dann gesehen haben, die sie dann aufgenommen haben, zwei Wochen später. Und jetzt ist das Spannende daran, die hat ein CMRT und ein MRT-HWS bekommen und das Problem lag in der HWS, und zwar meine massivste Spinalkanalstenose,
okay.
Mit einem Myelon-Bereich, der ist beschrieben worden im MRT von 2 bis 3 Millimetern.
Mhm.
Und damit erklärbar für die Symptomatik, dass sie gesagt haben, eben ganz wenig durchlässiges Rückenmark nur noch.
Mhm.
Und das MRT-Schädel war unauffällig.
Mhm.
Und eben die führend ist die hochgradig symptomatische Spinalkanalstenose und dann noch ein Bandscheibenbulbing.
Hm. Hattest du das als Differentialdiagnose auf dem Schirm, mal ehrlich? Nee, ich hatte es jetzt auch nicht, einfach weil, obwohl ich Spinalkanalstenose, es ist nicht häufig, aber es kommt regelmäßig vor. Mhm. Ich habe mehrere Patienten, ich habe sogar eine Patientin, die ich regelmäßig betreue mit einer Spinalkanalstenose im HWS-Bereich, die auch immer mal wieder sogar nachoperiert werden musste.
Mhm.
Aber mit einer völlig anderen Symptomatik. Mhm. Da stand doch eine eindeutigere Schmerzsymptomatik, die von der HWS ausgeht. Und also von daher ein sehr schöner Fall. Ich glaube einfach, diese blumige Schilderung mit den verschiedensten Symptomen, denkt man automatisch eine Ebene höher.
Ja.
Oder?
Ja. Und deswegen bin ich im Nachgang auch wirklich froh, dass ich eben nicht gesagt habe, ich mache hier ein CMRT und warte den Rest des Quartals, was passiert.
Ja.
Sondern das CMRT war völlig unauffällig.
Hm.
Und tatsächlich das HWS-MRT war dann deutlich auffällig. Und letztendlich ist die Patientin in der Neurochirurgie gelandet. Hm. Jetzt würde ich gern mit einem Happy End enden, dass es nicht gibt, weil die Operation leider dann schiefgegangen ist.
Oh, das tut mir leid.
Mir auch sehr. Und die Patientin jetzt leider eine bleibende Lähmung der einen Seite, der einen Körperhälfte hat.
Ehrlich?
Hm. Oh. Das ist schade und das ist natürlich auch schwierig im Nachgang, sich zu überlegen, wäre jetzt die Operation sinnvoll gewesen oder nicht. Aber ja, sie war sinnvoll. Die Patientin konnte nicht mehr laufen.
Was will man
mehr
machen? Als 20 oder wenn Meter. Man sich fragt, hätte ich ja was eher erkennen können, aber würde ich auch sagen, nein. Das ist einfach im Verlauf hat sich erst so rauskristallisiert. Ja, genau. Was lernst du aus dem Fall, Michael? Was können wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben, so als Message aus
Point.
Dem Fall? Ja.
Es gibt verrückte Dinge, die zum Glück häufig selten sind und nicht der Regelfall sind. B, es gibt Laborbefunde, die nichts mit dem Befund zu tun haben, den wir hier gerade suchen, obwohl wir danach geguckt haben. Mhm. Das war ja so ein Punkt, wo ich dann kurz überlegt habe, schmeiße ich meine ganze Idee der Neurologie über den Haufen und muss ich vielleicht doch hämatologisch suchen. Und vielleicht der dritte Punkt, wenn man ein buntes Bild hat, das viel verschiedene Sachen hergibt, darf man auch sagen, okay, wir gehen hier jetzt nicht ambulant weiter, sondern holen uns jetzt auch eine Klinik dazu, wo wir sagen, jetzt muss alles mal richtig im Kopf gestellt werden.
Ja, wobei, also ich pflichte bei einem Bein noch aus meiner Erfahrung wieder bei dem bunten Bild, muss man halt auch sagen, das Problem ist halt, sobald du es dann an eine Spezialität übergibst, hat die oft nur ihre Differentialdiagnosen im Blick. Und wir sind die Spezialisten für bunte Bilder, Michael. Deswegen machen wir auch hier den Podcast. Also wir wollen natürlich auch unsere Grenzen erkennen. Und ich hätte selbst, also allerspätestens nach einem normalen ambulanten MRT-Befund, hätte ich die Patientin auch eingewiesen. Ja. Also selbst wenn sie es vorher nicht gewollt hätte, hätte ich sie genötigt dazu oder ihr sehr nah ans Herz gelegt. Aber das ist ja gerade so das Schwierige, ne? Bunte Bilder, die sich in verschiedenste Richtungen deuten, müssen wir zumindest sehr gut bahnen, wo wir dann die Leute hinschicken. Und du hast es ja in dem Fall richtig gemacht. Gut, vielen Dank.
Gerne.
Das war Allgemeinmedizin konkret. Spannende Fälle aus der Sprechstunde. Wir hoffen, du hast neue Erkenntnisse und Ideen für dein Studium oder den Praxisalltag mitnehmen können. Weitere Erklärungen und Quellen findest du in den Shownotes. Viel Spaß beim Recherchieren und auf ein Wiederhören zur nächsten Folge.